Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung, die ich vor 3 Wochen erhalten habe. Und es ist eben vorher von Professor Greil gesagt worden, dass die Ethik, vor allem auch Religion und Theologie, oft als restriktiv oder inhibitorisch empfunden wird. Das mag durchaus auch Eigenursachen haben, aber es ist auch ein Faktum, dass es sehr oft aus diesem Diskurs ausgeschlossen ist, dass es eigene Dynamiken gibt in der Ökonomie, in der Forschung, in der eben gerade in unserem oder auf Weltebene Theologie wenig zu sagen hat. Mir scheint es wichtig, dass man, bevor man eine Thematik angeht, und ich bin gebeten worden, zur Euthanasie-Thematik etwas zu sagen, dass man sich um begriffliche Klarstellungen bemüht. Zuerst wäre etwas zu sagen zur ganzen Geschichte des Begriffes Euthanasie. Ich möchte mich hier sehr kurz fassen. Es gibt hier genügende Studien, zum Beispiel auch von Dietrich von Engelhardt. Man findet das Wort schon in der Antike. Es leitet sich ja vom Griechischen ab, eu, Thanatos, guter Tod. Wir haben bei Suetonius, einem Schriftsteller aus dem 2. Jahrhundert, der um 120 nach Christus ein Cäsarenleben geschrieben hat, einen Bezug auf Kaiser Augustus, der eben gewünscht hat, Felici et honesta morte mori. Aber in diesem Zusammenhang ist eben Euthanasie nicht verstanden als Tötungsvorgang. Das findet man in der ganzen Antike nicht. Im mittelalterlichen Latein kommt dann Euthanasie überhaupt nicht vor. Erst 1623 mit Francis Bacon wird unterschieden zwischen einer Euthanasia interior, gemeint ist hier die ganze Ars Moriendi, die Vorbereitung des Menschen auf das eigene Sterben, und eine Euthanasia exterior. Hier wären die ärztlichen Maßnahmen gemeint, die eben dem Kranken das Sterben erleichtern, vor allem die Schmerzstillung. Aber auch hier ist nicht die Rede von einer Tötung. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann auch im Zusammenhang mit der Diskussion über Freitod, über Suizid, auch eine Euthanasie-Diskussion auf, wo auch gemeint ist, dass man eventuell unheilbare Kranke schmerzlos töten soll. Und vor allem war es ja dann der Nationalsozialismus, der dies auch in die Tat umgesetzt hat. Im deutschen Sprachraum gab es deswegen nach dem Nürnberger Ärzteprozess eine Blockierung. Einmal über Jahrzehnte, während anderswo die Diskussion weitergeführt wurde, bis zum heutigen Tag, wobei jedes Mal, wenn man gerade zur Euthanasie Stellung bezieht, es wichtig ist, genau abzuklären, was jetzt gemeint ist mit Euthanasie, mit Sterbehilfe und so weiter. Und deswegen jetzt hier die Unterscheidungen, 5 verschiedene Bereiche. Zuerst einmal Sterbehilfe als Hilfe im Sterben. Dafür könnte man auch sagen Sterbebegleitung, Sterbebeistand. Das sind hier alle ärztlichen, pflegerischen Maßnahmen gemeint, die dem Kranken das Sterben erleichtern, aber auch der menschliche, der seelsorgerliche Beistand. Eine solche Hilfe ist eindeutig geboten. Das Zweite, Sterbehilfe als Schmerztherapie unter Inkaufnahme einer möglichen Lebensverkürzung. Man hat dies auch indirekte Euthanasie genannt. Und das hängt damit zusammen, dass gewisse Dosen von Schmerzmitteln, vor allem Morphiumpräparate, als Nebeneffekt eine lebensverkürzende Wirkung haben. Die Frage war, ist dies aufgrund unserer Moraltradition erlaubt? Und eine Lösung gab es schon damals unter Papst Pius XII., der hier Bezug genommen hat auf die traditionelle Lehre der Doppelwirkung. Also eine Handlung kann zwei Wirkungen haben. Das direkt angestrebte Ziel ist in diesem Fall eindeutig die Linderung der Schmerzen, während als Nebeneffekt eine mögliche Lebensverkürzung in Kauf genommen wird, die aber eigentlich nicht intendiert ist. Und insofern kann dies auch berechtigt sein. Und auf dieser Basis haben sich ja dann die Schmerztherapie, die palliative Medizin entwickelt. Ich brauche dies nicht weiter auszuführen. Als dritte Dimension dann Sterbehilfe als Sterben lassen. Im Grunde genommen handelt es sich hier um Verzicht auf künstliche lebensverlängernde Maßnahmen oder auch um den Abbruch einer bereits eingeleiteten Behandlung, wenn eben der ursprünglich intendierte Heilerfolg nicht mehr erreicht wird. Manchmal verwendet man dafür auch den Begriff passive Euthanasie, also eine Euthanasie durch Unterlassung. Was gemeint ist, wird deutlicher, wenn man sich hier gegen den therapeutischen Übereifer, gegen das sogenannte Accanimento Therapeutico ausspricht. Und wenn man, und dafür ist sicher es notwendig, genau die einzelnen Fallgeschichten zu analysieren, wenn man eben den Behandlungsverzicht oder den Behandlungsabbruch diskutiert, möchte dazu, weil ich ja als Theologe sprechen soll, einen Passus aus der Enzyklika von dem jetzigen Papst Johannes Paul II., Evangelium Vitae, zitieren aus dem Jahre 95. Da heißt es, von der Euthanasie ist zu unterscheiden, die Entscheidung auf therapeutischen Übereifer zu verzichten, das heißt auf bestimmte ärztliche Eingriffe, die der tatsächlichen Situation des Kranken nicht mehr angemessen sind, weil sie in keinem Verhältnis zu den erhofften Ergebnissen stehen oder auch, weil sie für ihn und seine Familie zu beschwerlich sind. In diesen Situationen, wenn sich der Tod drohend und unvermeidlich ankündigt, kann man aus Gewissensgründen auf weitere Heilversuche verzichten, die nur eine ungewisse und schmerzvolle Verlängerung des Lebens bewirken könnten, ohne dass man jedoch die normalen Bemühungen unterlässt, die in ähnlichen Fällen dem Kranken geschuldet werden. Sicherlich besteht die moralische Verpflichtung, sich pflegen und behandeln zu lassen, aber diese Verpflichtung muss an den konkreten Situationen gemessen werden. Das heißt, es gilt abzuschätzen, ob die zur Verfügung stehenden therapeutischen Maßnahmen objektiv in einem angemessenen Verhältnis zur Aussicht auf Besserung stehen. Der Verzicht auf außergewöhnliche oder unverhältnismäßige Heilmittel ist nicht gleichzusetzen mit Selbstmord oder Euthanasie. Er ist vielmehr Ausdruck dafür, dass die menschliche Situation angesichts des Todes akzeptiert wird. So die Nummer 65 dieser Enzyklika. Eine vierte Verwendung des Begriffes, Sterbehilfe bzw. Euthanasie als direkte Hilfe zum Sterben, also die aktive Herbeiführung des Todes oder die gewollte Beschleunigung des Sterbevorgangs. Meistens wird für die Definition einer solchen Art von Euthanasie verlangt, dass die Herbeiführung des Todes auf das Verlangen des Patienten hin geschieht. Es ist aber bemerkenswert, dass in den Niederlanden, wo ja ab 1. April 2002 das Gesetz zur Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung, so heißt es, in Kraft getreten ist, dass aufgrund der von der Regierung selbst veröffentlichten Daten in einem Viertel der Fälle die Lebensbeendigung auch ohne ausdrücklich vom Patienten geäußertes Verlangen geschehen ist. Als letzte Form wäre dann die Beihilfe zum Suizid zu erwähnen, welche in den Niederlanden, aber auch in Belgien zusammen mit der aktiven Euthanasie jetzt straffrei geworden ist. Ebenso steht es in der Schweiz nicht unter Strafe. Manchmal hat man sie als indirekte Euthanasie bezeichnet, das aber ist nicht korrekt. Denn direkt und indirekt, das bezieht sich auf die Intention des einzelnen Handelnden. ebenso aktiv und passiv auf den Modus der Handlung selbst, ob ich etwas tue oder etwas unterlasse. Während bei der Beihilfe zum Suizid es sich um zwei oder mehrere Handelnde handelt, also man müsste hier von einer Kooperation, von einer Mitwirkung zu einer Handlung sprechen, und diese Kooperation kann dann nochmals formal sein, wenn ich mit dem Tun des Haupthandelnden einverstanden bin, oder eben nur material, wenn ich meine notwendige oder erforderte Kooperation leiste, aber im Grunde genommen also das nicht akzeptiere. Ich gehe nicht im Einzelnen auf diese unterschiedlichen Fälle ein. Als zweites jetzt unterschiedliche ethische Theorien. Diese Unterscheidungen, die ich gerade erwähnt habe, sind getroffen worden aufgrund einer langen ethischen Tradition der sogenannten Aktanalyse, dass man die Handlung eines Menschen genau nach ihren Elementen analysiert. Also fragt nach dem Objekt der Handlung, also was die Handlung selber tut, nach dem Finis Operis, nach der Intention des Handelnden, Finis Operantis, nach den Umständen, den Zirkumstantien und nach den Folgen der Handlung. Und in dieser Tradition wurde dann auch das Adagium geprägt, bonum ex integra causa, malum ex vobis defectu. Damit eine Handlung gut ist, müssen alle Elemente der Handlung gut sein. Während es genügt, dass nur ein Element schlecht ist, um die ganze Handlung selbst schlecht zu machen. Das Beispiel wird sehr oft das Almosen geben, gebracht von seinem Objekte, es ist ja eine gute Sache, wird aber schlecht, wenn es mit einer schlechten Intention gekoppelt ist, zum Beispiel um jemanden zu verführen. Das Wichtigste dieser Handlungselemente ist immer das Objekt der Handlung selbst. Und da geht man in der Tradition davon aus, dass gewisse Handlungen schon von ihrem Objekt her so determiniert sind, dass sie immer schlecht sind. In diesem Sinne ist zum Beispiel Lügen oder das Morden immer schlecht, weil schon im Objekt der Handlung eine moralische Qualifikation enthalten ist. Man sieht also schon, dass hier auch eine in die Definition dessen, was Objekt ist, etwas hineingeht. Um sich neutral auszudrücken, also um bloß den äußeren Tatbestand ohne moralische Qualifikation zu beschreiben, müsste man deshalb statt Lügen von Falschaussage sprechen oder statt Morden eben vom Töten. Man kann auch aufgrund der langen sittlichen Erfahrung das Objekt einer Handlung so eingrenzen, dass die Handlung dann unter allen Umständen als schlecht angesehen werden muss. So hat man das Tötungsverbot in der Tradition so eingegrenzt, indem man sagte, man darf niemals direkt einen unschuldigen Menschen töten. In diesem Sinn hat man dann den Tatbestand der Notwehr ausgeschlossen, denn der Angreifer ist eo ipso schuldig, und ebenso die Fälle, wo etwas Gutes intendiert wird, aber der Tod als Folge in Kauf genommen wird. Also direkt darf man nicht jemanden töten. All diese Begriffsbestimmungen jetzt beruhen auf ontologischen Vorentscheidungen. Man geht davon aus, dass gewisse Dinge von vornherein gut und gewisse Dinge schlecht sind, weil sie verstanden werden als gegen das integrale Gut oder integrale Wohl der menschlichen Person selbst gerichtet. Wobei auch angenommen wird, dass der Mensch von sich aus auf das Gute ausgerichtet ist, dass er in vorgegebene Schöpfungsordnungen eingebunden ist. Ich kann dies nicht im Einzelnen entfalten. Aber in der bioethischen Prinzipienlehre würde dies dem obersten Prinzip des Primum Nil Nocere entsprechen, also der Non-Maleficienz. Wobei vorausgesetzt wird, dass das bewusste Töten eines unschuldigen Menschen immer ein Schaden ist, der durch nichts gerechtfertigt wird. So heißt es auch im Hippokratischen Eid, ich werde niemandem eine Arznei geben, die den Tod herbeiführt, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, auch nie einen Rat in dieser Richtung erteilen. Das zweite Prinzip, das Benefizienzprinzip, ist diesem Prinzip der Non-Maleficienz untergeordnet. In dem Sinne, dass es Aufgabe des Arztes ist, seine Patienten zu heilen, beziehungsweise seine Leiden zu lindern und ihn in Gesundheit und Krankheit bis hin zu seinem natürlichen Tod zu begleiten. Man sollte jetzt diese Sicht nicht vorschnell als Paternalismus bezeichnen, in dem Sinne, dass der Arzt allein es ist, der entscheidet, was seinem Patienten gut tut, sondern in der traditionellen Sicht fühlen sich Arzt und Patient vorgängigen sittlichen Ordnungen unterworfen. Was unethisch ist, war von vornherein bestimmt, sodass hier absolute Grenzen für das Handeln gegeben waren. Diese ontologische Zuordnung zwischen dem Wahren, einer Seinsordnung, die es zu erkennen gilt, und dem Guten, wurde schon ab dem ausgehenden Mittelalter durch den Nominalismus in Frage gestellt, indem das Gute nur mehr dem Wollen zugeordnet wurde. Zum Beispiel sagte Wilhelm von Ockham: Bonum quia jussum, malum quia prohibitum. Etwas ist gut, weil es geboten ist, etwas schlecht, weil es verboten ist. Und immer weiter wird dann im Laufe der philosophischen Entwicklung, vor allem ab der Aufklärungszeit, das Gute in der sittlichen Selbstbestimmung des Subjekts, in seinem guten Willen gesehen. Bei Immanuel Kant ist diese Autonomie, also die sittliche Selbstbestimmung des Subjekts, aber immer bezogen auf das Prinzip der Universalisierung. Zum Beispiel beim kategorischen Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werden. Während in der angelsächsischen Tradition des Utilitarismus es doch das Utile des Subjektes ist, weshalb also eine Handlung nun danach bewertet wird, ob sie im Vergleich mit anderen Handlungsalternativen die größte Anzahl positiver Werte, zum Beispiel Glück, Reichtum, Gesundheit, Schönheit, Einsicht und so weiter hervorbringt. Und gerade diese angelsächsische Tradition ist in der bioethischen Diskussion, vor allem im englischen Sprachraum, dominierend. Das hat zum Hauptargument, dass der Autonomie. Dieses Prinzip ist das oberste Prinzip geworden, dass also der Patient es ist, ohne dessen Einwilligung, ohne dessen informierten Konsens keine therapeutische Handlung an ihm vollzogen werden darf. Dies ist auch richtig so, weil es letztendlich um das eigene Leben, um das eigene Wohlbefinden des Patienten selbst geht. Es geht hier im Grunde um ein Vetorecht des einwilligungsfähigen und des mündigen Patienten. Die Frage ist nur, ob auch positiv der Wille des Patienten ausschlaggebend sein kann, ob also im Patienten-Arzt-Verhältnis der Arzt den Willen des Patienten zu erfüllen hat, konkret in unserer Problematik eben den Willen, nicht mehr leben zu wollen, dem eigenen Leben ein Ende setzen zu wollen. Als Grund für diesen Wunsch wird zumeist unerträgliches Leiden genannt, also ein Urteil über eine Lebensqualität, die nicht mehr zuzumuten ist. Wenn der Patient unter diesen Umständen selbst seinem Leben ein Ende setzt, dann müsste man sich eines Urteils enthalten. Freilich könnte man sich hier fragen, ob dies auch Ausdruck der Autonomie des Patienten ist, denn in vielen Fällen wird die Freiheit des Patienten eingeschränkt sein. Aber man kann nicht ausschließen, dass es in gewissen Fällen auch einen sogenannten Bilanzsuizid gibt. Dass also der Patient unter Abwägung aller Gründe zum Schluss kommt, es habe für ihn keinen Sinn mehr weiterzuleben. Ich denke hier zum Beispiel an einen Arzt, der angesichts einer bestimmten Diagnose ziemlich genau weiß, was auf ihn zukommen wird, und der deshalb beschließt, mit seinem Leben Schluss zu machen. Dabei spielt heute das Argument der eigenen Würde eine große Rolle, eine Würde, die es nicht zulassen kann, total die eigene Selbstbestimmung, auch die Kontrolle über die eigenen Körperfunktionen zu verlieren. Bei vielen spielt freilich auch die Angst vor körperlichen Schmerzen eine große Rolle, obwohl diese unter Anwendung der modernen Analgesik doch größtenteils behoben werden können. Ebenso ist es bei sehr vielen das Alleingelassenwerden, die Schwierigkeit und oft auch die Unmöglichkeit, mit anderen über die eigenen Ängste zu reden. Der Wille auch, den anderen nicht ungebührlich zur Last zu fallen und deren autonome Lebensgestaltung zu beeinträchtigen. In theologischer Perspektive müssen wir dem entgegenhalten, dass der Mensch als dialogisches Wesen verstanden wird. Es gibt die dialogische Grundsituation zwischen den Menschen, nämlich so wie der Mensch in seiner Anfangsphase ganz in einen Dialog eingebettet ist, die Sorge der Eltern für ihn, so sollte dieser Dialog auch greifen, wenn es dem Ende zugeht, wenn die eigene Autonomie immer mehr abnimmt. Und vor allem gibt es den Grunddialog zwischen Mensch und Gott. Die Theologie versteht die Existenz des Menschen als getragen vom liebenden Ja des Schöpfers und Erlösers, das erhalten bleibt und das auch den dunklen Dimensionen des Leids und der Verlassenheit noch einen letzten Halt gibt, weil der Erlöser selbst auch hier uns solidarisch geworden ist. Allerdings greift diese theoretische Antwort des Glaubens, des christlichen Glaubens, nur, wenn sie unterstützt wird vom menschlichen Beistand, von der Begleitung, die den Schwerkranken und den sterbenden Menschen nicht allein lässt und die auch geduldig zuwartet, bis es eine Reifung gibt im Hinblick einer Annahme des eigenen Leidens. Was Kübler-Ross über die Phasen im Sterbeprozess als erste erhoben hat, ist wichtig, auch wenn diese Phasen nicht immer so ablaufen. Jedoch gilt die Grundannahme einer weiteren Entwicklung auch in der letzten terminalen Phase, weshalb gewisse Patientenverfügungen im Voraus immer etwas problematisch sind, wenn sie die Möglichkeit einer Änderung des Willens nicht in Betracht ziehen. Das Argument der Gerechtigkeit. Was bis jetzt ausgeführt wurde, betrifft die Situation des Patienten allein, der sein Leben beenden möchte, also letztendlich die Suizidproblematik. Bei der Beihilfe zum Suizid und bei der aktiven Euthanasie geht es aber immer um zwei Handelnde bzw. um zwei Willensäußerungen. Neben dem autonomen Willen des Patienten gibt es auch den Willen des Arztes, der sein eigenes Gewissen, seine eigenen ethischen Prinzipien und seine Deontologie hat. Es ist demnach keine saubere Lösung, wenn der Arzt seine Kompetenz und seine Dienstleistungen einfach dem Willen des Patienten unterordnet und zum Erfüllungsgehilfen seiner Wünsche wird. Die Medizin würde hier ihre eigene Autonomie aufgeben. Die meisten deontologischen Kodizes räumen so dem Arzt eine letzte Entscheidung zu, nicht nur für die Aufnahme, die Unterlassung oder auch den Abbruch entsprechender Therapien, sondern auch in der Interpretation des Willens oder des mutmaßlichen Willens des Patienten, je nachdem, in welchem Grad ein Patient auch einwilligungsfähig ist. Was nun die ethische Entscheidungsfindung betrifft, so sehe ich tendenziell einen etwas verschiedenen Ansatzpunkt zwischen dem Arzt in seiner Tätigkeit und den Ethikern. Der Arzt geht in seinem Wertbewusstsein, das ja sein ethisches Urteil prägt, vor allem von Einzelfällen aus. Er erfährt die Not des Patienten, er hat Gespräche mit den Angehörigen, er möchte konkret helfen. Von daher ergibt es sich auch, dass die Erfahrungen in diesen Notsituationen ihn auch in seinem Wertbewusstsein dann sehr prägen. Der Arzt erfährt immer wieder einen spezifischen Leidensdruck. Er befindet sich in sehr speziellen Entscheidungssituationen, die sich als besondere Härtefälle manchmal nicht mehr von allgemeinen Normen abdecken lassen. Gerade die ärztliche Disziplin hat so immer die letzte Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen betont. Der Ethiker und wohl auch der Jurist hingegen, sie gehen von allgemeinen Normen aus. Sie fragen sich, welche Auswirkungen bestimmte Normen, bestimmte Verhaltensweisen auf die Gesamtgesellschaft haben. Der Ethiker weiß auch, dass allgemeine Gesetze nie jede Einzelsituation abdecken können. Aber er findet es problematisch, wenn man von gewissen Härtefällen ausgeht, dies eventuell auch in den Medien ausschlachtet, um daraufhin Druck auszuüben, dass auch die Normen geändert werden. Es gibt nämlich eine sittenbildende Kraft der Normen und auch der entsprechenden staatlichen Gesetze. Auch ist es so, dass gewisse Unterscheidungen, so richtig sie auch in der Theorie sein können, von der breiten Bevölkerung dann nicht rezipiert werden. Das Paradebeispiel dafür ist die gesetzlich vorgesehene Straffreiheit für den Schwangerschaftsabbruch in bestimmten Fällen. Was gesetzlich nicht mehr bestraft wird, wird dann von der Bevölkerung ziemlich bald als sittlich erlaubt, ja sogar als Rechtsanspruch verstanden. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich auch wegen der gesetzlichen Straffreiheit für die Beihilfe zum Suizid und für die aktive Euthanasie ergeben. Deshalb ist das Argument des Slippery Slope, der sogenannten schiefen Ebene, durchaus stichhaltig. Durch das scheibchenweise Nachgeben in einzelnen Situationen, durch verschiedene Ausnahmeregelungen für besondere Härtefälle, würde man allmählich den Lebensschutz für alle Menschen in allen Lebenslagen untergraben. Der Medizinethiker fragt deshalb zu Recht, welche Auswirkungen eine vom Gesetz vorgesehene Straffreiheit für Beihilfe und aktive Euthanasie für das Arzt-Patienten-Verhältnis selbst hat. Noch dazu, wenn er zur Kenntnis nehmen muss, dass in den Niederlanden es eben auch viele Fälle einer Lebensbeendigung ohne ausdrücklichen Wunsch des Patienten gegeben hat. Ja sogar, dass die vom Gesetz intendierte Kontrolle dieser Praxis evidentermaßen nicht greift, weil laut entsprechenden Untersuchungen ein großer Prozent der Ärzte in den Niederlanden die vorgesehene Meldung unterlässt. Die Folge davon ist eine diffuse Angst bei älteren Patienten. Der Arzt könnte in Absprache mit den eigenen Angehörigen, welche die Begleitung von Pflegefällen als unzumutbar empfinden, entscheiden, dieses nicht mehr der Lebensqualität entsprechend eingestufte Leben zu beenden. Auch könnte es sein, dass eben dann der Patient selbst sich diesem Wunsch und diesen Erwartungshaltungen der eigenen Angehörigen unterordnet. Und ebenso fragt es sich, ob nicht der Arzt selbst seine Autonomie verlieren kann, indem er dann immer stärker unter gesellschaftlichen Druck gerät, wenn diese absoluten ethischen Grenzen nicht mehr gegeben sind, gerade in dieser delikaten Lebensphase. Der Ethiker, der sich vor allem mit Rechtsfragen beschäftigt, fragt sich auch, ob ein Staat neben der Garantie für die Freiheitsentscheidungen seiner eigenen Bürger, sofern dadurch nicht Dritte geschädigt werden, nicht auch eine Gemeinwohlverpflichtung hat. Und das oberste Prinzip für das Gemeinwohl wurde bis jetzt immer der Schutz des Lebens aller Bürger angesehen, als äußerste Grenze, damit nicht das Faustrecht sich durchsetzt. Der Druck durch wirtschaftliche Kosten für die Pflege in der terminalen Phase und eben auch durch selbstbestimmte Menschen, die ihre Lebenspläne nicht durchkreuzen lassen wollen und die sich weigern, sich auch vorzeitig mit Leiden und Tod auseinanderzusetzen, wird nämlich immer größer. Als letztes möchte ich deshalb auf eine Empfehlung des Europarates aus dem Jahre 1999 zum Schutz der Menschenrechte und Würde der Todkranken und Sterbenden hinweisen, die angenommen wurde von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Auseinanderzusetzen wird nämlich immer größer. Als letztes möchte ich deshalb auf eine Empfehlung des Europarates aus dem Jahre 1999 zum Schutz der Menschenrechte und Würde der Todkranken und Sterbenden hinweisen, die angenommen wurde von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. In der Nummer 8 dieser Empfehlung heißt es, die Versammlung ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, in ihrer Gesetzgebung den nötigen gesetzlichen und sozialen Schutz gegen diese spezifischen Gefahren und Ängste, denen eine todkranke oder sterbende Person innerhalb einer Gesetzgebung ausgesetzt sein kann, zu gewährleisten, im Besonderen den Schutz gegen erstens die Gefahr, dass Sterbende unerträglichen Symptomen ausgesetzt werden, zum Beispiel Schmerzen, Ersticken, zweitens eine Verlängerung des Sterbeprozesses einer todkranken oder sterbenden Person gegen ihren Willen, drittens die Beschränkung lebenserhaltender Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen. In der Nummer 9 empfiehlt die Versammlung daher, dass das Ministerkomitee die Mitgliedstaaten des Europarates dazu ermutige, die Würde todkranker oder sterbender Personen in jeder Hinsicht zu respektieren und zu schützen. A, indem sie das Recht der todkranken oder sterbenden Personen in allen Mitgliedstaaten auf eine umfassende Palliativpflege anerkennen und schützen und dabei die notwendigen Maßnahmen treffen. B, indem sie das Recht zur Selbstentscheidung der todkranken oder sterbenden Person schützen und dabei die notwendigen Maßnahmen treffen. Gemeint sind Information, im Voraus gegebene Anweisungen, Patientenverfügungen. C, indem sie die Vorschrift aufrechterhalten, die es verbietet, das Leben todkranker oder sterbender Personen absichtlich zu nehmen und dabei erstens anerkennen, dass das Recht auf Leben garantiert wird, dass niemand absichtlich seines oder ihres Lebens beraubt werden soll, zweitens anerkennen, dass der Wunsch zu sterben einer todkranken oder sterbenden Person in keinem Fall ein rechtliches Begehren darstellt, durch die Hand einer anderen Person zu sterben, drittens anerkennen, dass der Wunsch zu sterben einer todkranken oder sterbenden Person für sich allein keine legale Rechtfertigung für Handlungen darstellt, die den Tod beabsichtigen. Für diese Empfehlung des Europarates hat sich mein Kollege aus Wien, Professor Dr. Günther Vierze, eingesetzt. Und im Ministerrat hat man dann am 26. März 2002 einstimmig auch eine Resolution in diesem Sinne verabschiedet. Zurzeit aber sind wieder Versuche im Gange, andere Resolutionen und andere Bestimmungen einzuführen. Ein Wunsch ist es, dass die Diskussion aufrechterhalten bleibt und dass doch dieser Respekt vor der Würde eines jeden einzelnen Menschen und auch seines Lebensrechts in unseren Staaten beibehalten wird. Danke für die Aufmerksamkeit. In der Nummer 8 dieser Empfehlung heißt es, die Versammlung